Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Religiöse Minderheiten haben es in vielen Ländern schwer. Wie schlimm das sein kann, das erleben zum Beispiel Muslime in China, in Indien oder in Myanmar. Mit der Unterdrückung des Islam in verschiedenen Ländern hat sich eine Konferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten beschäftigt, an der unser Autor Thilo Guschas teilgenommen hat.
Es gibt rund 500 Millionen Muslime außerhalb der islamischen Welt. Sie leben als religiöse Minderheiten in Gesellschaften mit unterschiedlichen Religionen, Ethnien und Traditionen. Der Internationale Rat der muslimischen Gemeinschaften soll die Gläubigen vor einer Vereinnahmung durch politische Strömungen, Gewalt und Extremismus beschützen. Außerdem sollen das Gute und eine allgemeine Offenheit für Zusammenarbeit gestärkt werden. Und drittens ist es doch ganz natürlich, dass sich eine religiöse Gemeinschaft zusammenschließen will.
Sagt Mohammed Beshari, Generalsekretär des Rates, der 2018 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet wurde und internationale Konferenzen ausrichtet, um muslimische Gläubige in aller Welt zu vernetzen. Besharis Appell für eine ausgewogene Integration klingt weitsichtig. Eine Vision für gesellschaftlichen Frieden, die nötig ist. Ich bin Islamwissenschaftler und habe viele Länder bereist, in denen es einen Teufelskreis aus Ausgrenzung und Abschottung der muslimischen Minderheit gibt. An der ersten Konferenz des Rates Ende Dezember in Abu Dhabi nehme ich zusammen mit 250 Gästen und Delegierten muslimischer Organisationen teil. Ganz offenkundig inspiriert diese Veranstaltung. Der junge IT-Dozent Inusar Akanzoke Al-Hassan etwa will das Islambild in seiner Heimat Ghana verändern.
I think that is wrong. The narrative has been wrong for so many years. And then we want to see how deep and change the narrative. That Islam is not about blood, it's not about killing. Islam is about peace, living with people of different faiths, living in harmony in whichever country that you are in.
Seine Heimat Ghana habe mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen, mit Schwierigkeiten im Erziehungssystem und bei der Abwasserentsorgung. Dies seien die Probleme des Landes, nicht die, wie er sie nennt, Friedensreligion Islam. Eine Analyse, die schlüssig und auf andere Länder übertragbar klingt, wie vieles auf dem Kongress. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sich die Veranstaltung stillschweigend auf eine bestimmte, gemäßigte Ausprägung des Islams beschränkt und dass zum Beispiel liberale Auffassungen ausgeblendet werden, wie die, dass auch Lesben und Schwule zur Gemeinschaft der Muslime gehören und sich das auch theologisch legitimieren lässt. Na und? Sagt die Teilnehmerin Amna Hellström, schulterzuckend, als ich sie darauf anspreche. Hellström ist in Schweden als Creative Designer bei einem internationalen Konzern tätig und als Vertreterin ihrer lokalen muslimischen Community bei der Konferenz dabei.
I don't know all the people, all the delegates here, but you know, I think.
Ich kenne ja nicht alle Delegierten, aber die Konferenz ist eine offene Veranstaltung. Alle, die hier zuhören wollen, können das doch tun.
Alhamdulillah, if anybody wants to listen, then they are more than welcome to come and listen.
Dass alle zuhören können, heißt aber noch lange nicht, dass man über alle Themen offen redet. Wobei passives Zuhören nicht das gleiche ist wie ein offenes Thematisieren. Hinter dem Kongress steht ein politisches Kalkül. Im autokratisch regierten Golfstaat, in dem er ausgerichtet wird, herrscht die Angst, die Muslimbrüder könnten oppositionelle Stimmungen im Land bündeln und die Regierung ernsthaft bedrohen. Diese Furcht spiegelt sich in der Außenpolitik der Vereinigten Arabischen Emirate. Zusammen mit Saudi-Arabien unterstützen sie die ägyptische Regierung, die Anhänger der Muslimbruderschaft brutal verfolgt. Da geht es nicht bloß um spirituelle Unterstützung, sondern um Milliarden harter Petrodollars. Als ich den Generalsekretär des Rates Mohammed Beshari mit dem Thema Muslimbrüder konfrontiere, findet er deutliche Worte.
Auf Krieg muss man mit Krieg reagieren, um Frieden zu erzielen. Man muss vorgehen gegen Ideologien, die von außen hereindringen, das Gedankengut der Muslimbrüder und des politischen Islams.
Beshari führt ein Beispiel aus Deutschland an, die selbsternannte Scharia-Polizei in Wuppertal. Dass deren Auftreten bald 6 Jahre her ist und die 7 Täter zu Geldstrafen verurteilt wurden, erwähnt er nicht.
In Deutschland gibt es eine Gruppe, die öffentlich die Scharia durchsetzen will. Was soll das? Deutschland muss sich vom Einfluss der Türken befreien, von anderen Staaten, von Salafisten, von Muslimbrüdern und all diesen Gruppen.
Mit dem Bezug zur Türkei meint Beshari, dass es in Deutschland Imame gibt, die aus der Türkei bezahlt und beeinflusst werden. Dies ist auch in Deutschland umstritten. Doch Bashari wirft alles in einen Topf. Salafisten, Muslimbrüder, türkische Imame. Es geht ihm offenbar nicht um eine Analyse, sondern um eine politische Weltsicht. Er appelliert:
Es gibt doch viele Institutionen in Deutschland, die sich mit dem Islam befassen. Zentren, wissenschaftliche Institute. Zu ihnen muss Vertrauen aufgebaut werden. Und die Tür zu äußeren Einflüssen muss geschlossen werden.
In diesem Licht erscheint der Rat als ein Think Tank gegen die Muslimbrüder, der die Herrschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten stabilisieren soll. Ein Instrument zur Machtsicherung. Dafür zahlen sie auch die Reisekosten, die für diesen Radiobeitrag entstehen. Doch ich kann der Konferenz auch positive Seiten abgewinnen. Ich lerne weltläufige und friedensbewegte Muslime aus England, Holland, Kanada, aus Japan und von den Fidschi-Inseln kennen. Sie wissen sehr wohl, dass alles seinen Preis hat. Sie nutzen den Kongress zur Vernetzung, um ihre Position zu stärken. Dafür nehmen sie in Kauf, dass die Veranstalter ihre eigenen politischen Ziele verfolgen.
Ein arabischer Think Tank will Muslime in der Diaspora stärken.